Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Fast ein Jahr ist es nun her und immer noch fällt es schwer, in Worte zu fassen, was am 24. März passiert ist, als die Germanwings-Maschine auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen zerschellte. Es war kein Anschlag, aber es war auch kein Unglück oder Unfall. Der Co-Pilot steuerte das Flugzeug absichtlich in den Abgrund. Er litt unter Depressionen und hat bei seinem Selbstmord 149 Menschen mit in den Tod gerissen. Nun kann niemand in den Kopf oder in die Seele eines jeden Piloten schauen. Und dennoch sucht die Politik seither nach Antworten auf die Frage, wie man künftig verhindern kann, dass so eine unbeschreibliche Tat noch einmal geschieht. Alex Jakubowski.
Ein Trümmerfeld, die Absturzstelle der Germanwings-Maschine im März des vergangenen Jahres. Mit 150 Menschen an Bord zerschellt das Flugzeug an einem Berg, weil der Co-Pilot es absichtlich zum Absturz bringt. Schnell wird analysiert, wie solche Unglücke verhindert werden könnten. Doch geändert wurde erst einmal nur eines. Die deutschen Airlines haben die Zwei-Personen-Regelung eingeführt. Wann immer Pilot oder Co-Pilot das Cockpit verlassen, muss ein Flugbegleiter nach vorne. Doch die Crewmitglieder sind kritisch.
Wenn wir dort überhaupt die Chance hätten oder haben sollen, einzugreifen, müssten wir umfangreiche Trainings bekommen. Und die sind weder von den Piloten erwünscht und sind auch nicht das, was ein Anforderungsprofil des Flugbegleiters unbedingt ausmacht.
Es gibt viele Situationen, in denen die Cockpit-Tür zum Beispiel jetzt viel länger auf ist als vorher, weil einer raus muss und weil einer reingeht. Und das öffnet natürlich denjenigen Tür und Tor, die denn hier Zugriff zum Cockpit wollen. Das ist also ganz bestimmt nicht sicherer als vorher.
Laut Gesetzesentwurf der Bundesregierung sollen künftig unter bestimmten Voraussetzungen stichprobenartige Kontrollen der Piloten möglich sein. Man will also Medikamenten, Alkohol- oder Drogentests durchführen. Während die Lufthansa das begrüßt, kommt aus der Praxis Kopfschütteln.
Wenn ein Fliegerarzt den Verdacht hat, dass der Pilot in irgendeiner Form Drogen nimmt oder sonst wie krank ist, wird er schon von alleine seine Tests machen. Für die Allgemeinbevölkerung ist das natürlich eine gewisse Beruhigung, wenn sie wissen, die Piloten sind getestet. Wobei man dazu auch sagen muss, nicht alle Drogen sind in dem einfachen Urintest nachweisbar.
Wir sind davon überzeugt, dass unangemeldete Kontrollen in diesem Bereich tatsächlich die Flugsicherheit erhöhen.
Außerdem sieht der Gesetzesentwurf die Einrichtung einer flugmedizinischen Datenbank vor. Damit will man verhindern, dass Piloten durch ständigen Arztwechsel ihre Probleme verschleiern.
Hier werden persönliche Daten, Patientendaten an eine Datenbank übermittelt und damit die Schweigepflicht eigentlich umgangen. Und dann muss man sich ganz schnell die Frage stellen, ob ich als Patient denn mich meinem Arzt überhaupt öffnen kann, ob ich dem wirklich alles erzähle, wenn ich davon ausgehen muss, dass das gar nicht zwischen mir und dem Arzt bleibt.
Aktionismus der Politik, beklagen manche. Doch dagegen steht das berechtigte Sicherheitsinteresse der Passagiere. Allein schon deshalb unterstützt die Lufthansa die Pläne.
Die ganz hundertprozentige Sicherheit und Ausschluss aller Eventualitäten wird man nie erreichen können. Aber unsere Pflicht ist es, eben alle erdenklichen und zur Verfügung stehenden Maßnahmen und Instrumente zu ergreifen, einzuführen, um die Flugsicherheit zu maximieren.
Fast ein Jahr ist seit dem Absturz vergangen. Und noch immer tun sich Politik und Luftfahrt schwer, gemeinsam Konsequenzen aus dem Unglück zu ziehen.
Europa produziert auch heute wieder Bilder, die es nie haben wollte. Tausende Menschen kampieren auf nicht mehr als einem Acker und stecken fest im griechischen Matsch, weil die Balkanroute versperrt ist. Warum also bleiben die allermeisten in diesem Elend? Viele Flüchtlinge sagen selbst, sie seien nicht so weit gegangen, um jetzt aufzugeben. Aber vielleicht kommt es, so zynisch es klingt, Griechenland auch ein bisschen zu Pass, dass sie bleiben und dass diese Bilder des Chaos um die Welt gehen. Senden Sie doch eine Botschaft, die da heißt, Europa lässt uns allein. Eine Botschaft, die den Druck bis zum nächsten EU-Gipfel in 8 Tagen noch einmal erhöhen könnte. Ellen Trapp.
Sie geben auf, fürs Erste zumindest. Denn das, was die mehr als 14.000 Menschen in Idomeni durchmachen, wollen sie nicht mehr mitmachen. Deshalb sind diese Flüchtlinge dankbar, dass private Busunternehmer für 25 Euro eine Fahrt zurück nach Athen anbieten. Hilfe vom Staat, Fehlanzeige. Wegen des Regens und der Kälte war die vergangene Nacht im Zelt grausam. Deshalb fahren wir jetzt nach Athen, suchen ein Hotel und melden uns fürs Umsiedlungsprogramm an. Ich und meine Familie. Ich gehe zurück nach Syrien, wo die Bomben fallen. Mazedonien und Europa sind schlecht zu uns. Schlecht. Die Lebensbedingungen in der Zeltstadt an der griechisch-mazedonischen Grenze werden täglich erbärmlicher. Die Menschen, vor allem die Kinder, werden krank. Der starke Regen und die Kälte tun ihr Übriges. Die griechische Regierung schickte heute Morgen zwei Kleintransporter, ein mobiles Einsatzkommando für medizinische Versorgung. Zwei Kleintransporter für mehr als 14.000 Menschen. Und sie blieben auch nur wenige Stunden. Staatliche Flüchtlingshilfe ist mehr als dürftig. Das ist ein Staat, der Minimum in den vergangenen 6 Jahren unterfinanziert und unterversorgt war und ausgepresst wurde. Ich glaube, wir tun unser Bestes, was wir tun können. Und ich denke auch, wir verbessern uns an jedem weiteren Tag. Die griechische Regierung hat versprochen, im ganzen Land weitere Flüchtlingsheime zu errichten, um die Menschen, die jetzt hier stranden, weil die Balkanroute dicht ist, besser zu versorgen. Aber das geht nicht von heute auf morgen.
Vor allen Dingen werden in den letzten Wochen und kommenden Monaten Militärkasernen, zum Beispiel stillgelegte, identifiziert. Aber die müssen zuerst renoviert werden. Eine Militärkaserne ist keine Flüchtlingsunterkunft. Entsprechend muss man auch berücksichtigen, dass im griechischen Militär in den vergangenen Jahren nicht investiert worden ist in Kasernen.
Zurück in Idomeni. Weil bezugsfertige Unterkünfte aber noch nicht zur Verfügung stehen, wird es aller Voraussicht nach noch bis mindestens Anfang kommender Woche dauern, bis diese Flüchtlinge von der griechisch-mazedonischen Grenze umgesiedelt werden können. Zu lange ging Griechenland wohl davon aus, dass ankommende Flüchtlinge schnell weiterziehen können Richtung Norden. Danach sieht es hier schon lange nicht mehr aus.
Zurück nach Deutschland. In den vergangenen Jahren haben ja so einige Politiker ihren Doktortitel verloren, weil sie abgeschrieben haben. Karl Theodor zu Guttenberg und Annette Schavan sind nur die prominentesten Fälle. Auch die Arbeit von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen wurde geprüft und heute für weiter doktorwürdig befunden. Die Nachricht mit Linda Zervakis.
Mit klarer Mehrheit bestätigte der Senat der Medizinischen Hochschule Hannover den Doktortitel der Ministerin, trotz handwerklicher Fehler. Es habe aber keine Täuschungsabsicht vorgelegen, hieß es in der Begründung. Die Hochschule hatte die 62-seitige medizinische Arbeit der CDU-Politikerin ein halbes Jahr überprüft.
Ursula von der Leyen, derzeit weit entfernt auf USA-Reise. Die Entscheidung, ob sie ihren Doktortitel wegen Täuschung verlieren würde, fiel in ihrer früheren politischen Heimat Hannover. Das klare Votum des Senats der Medizinischen Hochschule, der Titel bleibt, auch wenn die Arbeit klare Mängel aufweise.
Die Kommission und der Senat kamen zu dem Schluss, dass das Muster der Plagiate nicht für eine Täuschungsabsicht spricht. Es geht hier um Fehler, nicht um Fehlverhalten.
Die Autoren der Internetplattform Froniplug hatten von der Leyen vorgeworfen, auf 27 von 62 Seiten fremde Zitate nicht als solche gekennzeichnet zu haben. Allerdings, so der Senat der MHH, habe die Dissertation 1990 wichtige Ergebnisse geliefert. Die wissenschaftliche Leistung sei unbestritten. Darüber sei sie froh, ließ von der Leyen mitteilen und räumte gleichzeitig ein, Teile ihrer Doktorarbeit entsprechen nicht den Maßstäben, die sie an sich selber stelle.
In Polen hat das Verfassungsgericht die von der nationalkonservativen Regierung verabschiedete Justizreform als rechtswidrig zurückgewiesen. Das Gesetz verhindere eine effiziente Arbeit des Gerichts, so der Vorsitzende. Verfassungswidrig sei unter anderem, dass Urteile des Tribunals nur mit einer Zweidrittelmehrheit gültig würden. Ministerpräsidentin Szydło erklärte, sie betrachte das Urteil des Verfassungsgerichts als ungültig. Israel ist auch heute wieder von Gewalttaten erschüttert worden. In Jerusalem wurden zwei Palästinenser nach Angriffen auf einen Bus und israelische Sicherheitskräfte erschossen. Im Westjordanland griff ein Araber israelische Soldaten mit einem Messer an. In Jerusalem warf US-Vizepräsident Biden der Palästinenserführung vor, sich nicht klar gegen die Attentate zu stellen. Biden kritisierte auch den Iran. Teheran hatte zur Probe zwei Raketen abgefeuert. Darauf stand der Satz, Israel muss ausgelöscht werden. Im Zusammenhang mit den Übergriffen in der Silvesternacht hat die Kölner Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen. Die Männer sollen auf Fotos zu sehen sein, die gestern veröffentlicht wurden. Gegen einen 26-Jährigen will die Staatsanwaltschaft Haftbefehl beantragen. Der Verdacht gegen einen 31-Jährigen werde noch geprüft. Rund um den Kölner Hauptbahnhof waren in der Silvesternacht Frauen sexuell bedrängt und bestohlen worden. Vermutlich von Männern nordafrikanischer oder arabischer Herkunft.
Und wir kommen zu einer Debatte, die seit Köln neu diskutiert wird. Dieser Mann hat eine Straftat begangen und wurde verhaftet. Spielt es dabei eine Rolle zu wissen, ob diese Hände zu einem Deutschen oder Marokkaner gehören? Und wie? Studien haben belegt, dass das Wissen um die Herkunft bei Straftaten schnell die Reaktion hervorruft, na klar, typisch Ausländer. Und um solche Vorurteile nicht zu schüren, gibt es eine Richtlinie im Pressekodex, die sinngemäß sagt, die Nationalität von Straftätern sei nur zu nennen, wenn die Tat an sich dadurch besser einzuordnen sei. An diese Regel hat sich die Presse größtenteils gehalten. Doch nach der Silvesternacht von Köln war vielen Medien vorgeworfen worden, sie hätten die Herkunft der Täter mit Absicht verschwiegen. Gehört der Pressekodex also gründlich renoviert? Anke Hahn berichtet.
Bloß nichts unterdrücken. Das ist die Aufgabe. Aber soll man sagen, ein Münchner, ein Türke? Wie wichtig ist die Herkunft von Straftätern? Wann soll man reden, wann schweigen? Die Diskussion ist in vollem Gange. Keine Redaktion im Lande, die daran vorbeikommt. Höchste Zeit also für den Presserat, hier Klarheit zu schaffen. So setzt man sich heute an den Tisch, um die Diskriminierungsklausel im Pressekodex zu beraten und kommt zu dem Ergebnis, alles bleibt, wie es ist. In der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründeter Sachbezug besteht. Im Übrigen sei das kein Maulkorb für die Redaktionen, heißt es hinterher. Man müsse einfach nur verantwortlich handeln.
Wir haben ausdrücklich festgehalten, dass die Autonomie der Redaktionen und der Journalisten bei der Entscheidung, was sie veröffentlichen und was nicht, uneingeschränkt bleibt. Der Presserat ist nicht der Patriarch der Redaktionen. Er sagt ihnen nicht, was sie zu tun und zu lassen haben.
Die Redaktionen sollen also selbst entscheiden, was sie verantworten können und was nicht. Den Kritikern ist das zu wenig.
Da müssten wir, glaube ich, präziser fassen, wie gehen wir dann als Redaktionen damit um. Mit diesem reinen Wort Sachbezug sind wir ein bisschen alleine gelassen.
Die Chefredakteurin der Bild-Zeitung geht noch weiter. Sie hätte den Passus gern ganz abgeschafft, denn er schade mehr als er nütze.
Dahinter steckt so eine Art Generalverdacht gegenüber der Bevölkerung, mit gewissen Fakten nicht umgehen zu können, die ihnen nicht zugemutet werden sollen. Und wir halten das für falsch, weil die Menschen merken, wenn ihnen etwas verschwiegen wird und sie dann mit Misstrauen reagieren. Und dieses Misstrauen ist brandgefährlich.
Ein Beispiel dafür seien die Ereignisse in der Silvesternacht in Köln gewesen. Das lange Verschweigen der Herkunft der Täter habe zu einem großen Vertrauensverlust in die etablierten Medien geführt. Stattdessen kochte die Wut in den sozialen Medien und die Verschwörungstheorien. Sexuelle Belästigung auch in Köln. Verschweigt man wieder systematisch die Täterherkunft. Der Presserat hingegen argumentiert heute, man dürfe sich nicht von der Straße treiben lassen, müsse also bei seinen Wertmaßstäben bleiben. Die seien richtig. Dafür gibt es Unterstützung von wissenschaftlicher Seite.
Das halte ich für sinnvoll. Und ich halte es für sinnvoll, gerade in einer politisch aufgeheizten Situation, wie wir sie im Moment haben. Weil wir müssen da mit vielen Lesern, auch Hörern und Zuschauern rechnen, die gleich ihre Kurzschlüsse daraus ziehen und gleich meinetwegen alle Syrer, alle Afghanen verdächtigen, wenn einer aus ihrer Volksgruppe angeblich etwas Verbotenes getan hat.
Dann also könnte Schweigen manchmal geboten sein, sagen die Befürworter, und das sei auch keine Lüge. Das Ende der Zurückhaltung ist demnach nicht gekommen. Doch die Diskussion wird ganz gewiss weitergehen.
Der Pressekodex bleibt, wie er ist, und die Medien müssen weiterhin selbst entscheiden. Ein Kommentar von Kai Gnifke vom Südwestrundfunk.
Stellen Sie sich vor, die Polizei schreibt in sozialen Medien über verdächtige Räuberbanden mit nordafrikanischen Wurzeln. Am nächsten Tag steht dann in der Zeitung aber nur etwas von Räuberbanden. Denken Sie dann, ach ja, die Journalisten haben sich an den Pressekodex gehalten. Oder vielleicht, die verschweigen doch was. Der Pressekodex mahnt, dass die Erwähnung der Herkunft eines Tatverdächtigen Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Spricht daraus nicht ein gewisses Misstrauen gegenüber Lesern und Nutzern? Nach dem Motto, bestimmte Sachen sagt man den Menschen da draußen besser nicht, weil denen sonst möglicherweise die Gäule durchgehen. Ein bisschen schon. Das ist das Dilemma, vor dem wir Journalisten stehen. Und doch ist es richtig, dass der Deutsche Presserat heute diesen Grundsatz nicht über Bord geworfen hat. Es ist eben kein Verschweigen, keine Zensur, wenn wir an die Folgen unserer journalistischen Arbeit denken. Wir übernehmen ja auch Verantwortung, wenn wir, wie in der Tagesschau, die Verdächtigen von Köln als arabisch aussehende Männer beschreiben. Die Medien, die jetzt erwägen, in jedem Fall die Herkunft zu nennen, sind auf einem gefährlichen Kurs. Aus falsch verstandener Vorsicht gegenüber dem Lügenvorwurf sich notfalls lieber mal mit dem Presserat anlegen. Lieber Rüge statt Lüge. Ich bin sicher, nur wenn wir uns an ethische, moralische und berufsspezifische Regeln halten, sind wir glaubwürdig. Sonst nicht. Allerdings hätte ich mir eine Ergänzung des Pressekodex gewünscht, die das Spannungsverhältnis zwischen Glaubwürdigkeit der Medien und der Nichtnennung der Täterherkunft beschreibt. Solch ein Satz hätte keiner Redaktion die Entscheidung abgenommen. Aber der Pressekodex wäre in der Realität sozialer Medien angekommen.
Kai Gnifke kommentierte. Für die Ukraine ist diese Frau eine Heldin, aber für Russland ist sie eine Staatsfeindin. In jedem Fall aber steht diese Frau für einen Krieg, der noch immer nicht ausgestanden ist, denn von Frieden kann in der Ostukraine noch lange keine Rede sein. Nadja Savchenko geriet im wahrsten Sinne des Wortes zwischen die Fronten dieses Krieges. Wegen Mordes wird der ukrainischen Hubschrauberpilotin in Russland der Prozess gemacht. Aber nicht nur die Angeklagte selbst bestreitet diesen Vorwurf, gegen den sie nun schon seit Tagen mit einem erneuten Hungerstreik protestiert. Goline Atay.
Ein Polizeiauto bringt die Frau, die schon jetzt in der Ukraine als Märtyrerin verehrt wird. Eine Kriegsgefangene, festgehalten in Russland, der sich offiziell gar nicht als Kriegspartei sehen will. Nadja Savchenkos Mutter und Schwester sind aus der Ukraine gekommen. Drinnen sitzt eine erschöpfte Frau. Aufgedreht und aggressiv nach einem langen Hungerstreik und 5 Tagen ohne Wasser. Sie sei eine Offizierin, sie habe jedes Recht, ihre Heimat zu verteidigen, sagt sie immer wieder. Denken Sie dran, dass Sie mit meinem Leben spielen. Der Einsatz ist hoch. Ich werde gewinnen, weil ich nichts zu verlieren habe. Ein Video von Separatisten gefilmt im Juni 2014. Savchenko wird von ihnen gefangen genommen in der Ostukraine. Die Militärpilotin habe angeblich Mörserfeuer auf Zivilisten gelenkt. Bei diesem Vorfall wurden auch 2 russische Journalisten getötet. Die Verteidigung präsentiert Belege, wonach die Soldatin bereits mehr als 1 Stunde vor dem Beschuss verschleppt worden sei. Die Staatsanwaltschaft fordert mindestens 23 Jahre Haft. Heute, sagt Savchenko, will sie die zivilisierte Welt sehen lassen, dass Russland ein dritte Weltland sei, ein totalitäres Regime, das auf internationales Recht spucke. Es wird einen Maidan geben hier. Putin wird seine Macht nicht behalten können, wenn das Blut des Volkes fließt. Das wäre gegen die Natur, gegen die Menschen, gegen alles auf der Welt. Nach ihren letzten Worten vor Gericht singt sie die Hymne. Weil die Richter ihr Auftreten unverschämt finden, darf Savchenko ab heute niemand mehr besuchen. Keine Verwandten, keine aus der Ukraine gekommenen Ärzte. Die Familie bangt um die Tochter, die ihren Hungerstreik fortsetzen will. In der letzten Nacht hat sie 4 Kilogramm verloren. Nadjascha hält sich die Brust, das ist neu, sie hatte noch nie etwas am Herzen. Die Lippen sind trocken, aufgerissen, es fällt ihr schwer, den Mund aufzumachen. Sie geht nicht mehr auf die Toilette. Das russische Staatsfernsehen spricht von voreingenommenen westlichen Journalisten am Gericht. Zuvor hatten Vertreter der EU, Deutschlands, der USA, die Freilassung von Nadja Savchenko gefordert. Russland verbittet sich jegliche Einmischung. Was wir hier sehen, ist, wie westliche Länder, westliche Politiker und Vertreter direkten Druck auf ein russisches Gericht ausüben, auf das russische Rechtssystem. Im russischen Donetsk, direkt an der Grenze zur Ukraine, ist die Angeklagte für die meisten eine Mörderin. Nun, weil sie unsere Militärs getötet hat. Darum sind alle gegen sie. Aber ich kenne auch ein paar, die sie bewundern, denen Nadja Savchenko gefallen hat. Am 21. März wird das Gericht das Urteil fällen. Nadja Savchenko könnte bis dahin zwangsernährt werden.
Und wir schauen in die USA. Dort hat das Justizministerium im Abgasskandal offenbar neue Ermittlungen gegen VW eingeleitet. Jetzt soll es auch noch um Bankbetrug und Verstöße gegen das Steuerrecht gehen. Noch einmal Nachrichten mit Linda Zervakis.
Nach einem Bericht des Wall Street Journal prüfen die US-Ermittler, ob Banken bei Kreditvergaben für Autokäufe geschädigt wurden, weil die Fahrzeuge nach den Manipulationsenthüllungen weniger wert seien. Außerdem soll untersucht werden, ob VW für Steuergutschriften haften muss, die US-Käufer wegen der vermeintlich umweltfreundlichen Abgaswerte erhalten hatten. Und offenbar werden bei VW nun Konsequenzen gezogen. Wie gerade bekannt wurde, tritt im Abgasskandal der US-Chef Michael Horn von seinem Posten zurück. Trotz eines boomenden Paketgeschäfts hat die Deutsche Post im vergangenen Jahr einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Wie das Unternehmen heute mitteilte, sank der Überschuss um ein Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Der Deutschen Post ging es schon mal besser. Das mag viele erstaunen. Nach wiederholter Portoerhöhung und durch den Transport zigtausender Pakete täglich dank eines florierenden Onlinehandels sollte es dem gelben Riesen eigentlich gut gehen. Aber gerade beim Pakettransport schläft die Konkurrenz nicht. Die Konkurrenz, das sind die anderen Anbieter von Hermes, DPD, UPS oder FedEx. Aber damit nicht genug. Der Online-Händler, dessen Pakete die Post transportiert, will selber ins Logistikgeschäft einsteigen. Amazon. Und das heißt in ganz großem Stil. Das könnte für die Post zum größeren Problem werden. Und mit dieser Gemengelage sieht die Bilanz nach vielen Jahren guter Geschäfte dieses Mal gar nicht rosig aus. Das wirkt sich auch auf die Aktie aus. Ein Minus von 1,7% gibt es heute. Immerhin, es ging schon mal deutlich schlechter. Für das Paketgeschäft braucht man viel Personal. Das will die Post verschlanken. Und das Briefgeschäft ist kaum mehr der Rede wert. Der Grund? Außer zum Geburtstag oder zu Weihnachten schreibt kaum mehr jemand einen handgeschriebenen Brief.
Die Börsendaten. Der DAX schloss mit plus 0,3%, etwas fester bei 9.723 Punkten. Auch an der Wall Street konnte der Dow Jones leichte Kursgewinne verbuchen und legte auf genau 17.000 Zähler zu. In Essen sind die diesjährigen Grimme-Preisträger bekannt gegeben. Zum vierten Mal wird Olli Dittrich geehrt, diesmal für die WDR-Produktion Schorsch Aigner, der Mann, der Franz Beckenbauer war. Den Preis für journalistische Leistung verlieh die Jury dem SWR für Tödliche Exporte, eine Multimedia-Dokumentation über deutsche Waffenexporte nach Mexiko. Der Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Bei der Biathlon-WM in Oslo hat es für das deutsche Team eine weitere Medaille gegeben. Laura Dahlmeier sicherte sich im 15-Kilometer-Einzelrennen Bronze. Gold und Silber gingen nach Frankreich.
Laura Dahlmeier hat bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Oslo die dritte Medaille im dritten Rennen gewonnen. Die Weltmeisterin in der Verfolgung konnte die Bronzemedaille holen, obwohl sie in beiden Liegendanschlägen jeweils eine Strafminute kassierte. Dahlmeier konnte aber erneut ihre überragende Laufform auf die Strecke bringen. Nach dem letzten Stehendanschlag holte sie Sekunde um Sekunde auf, um am Ende noch auf den dritten Platz zu laufen. Vor ihr zwei Französinnen. Marie-Dorin Hébert feierte mit Anaïs Bescon einen Doppelsieg.
Selbstporträts waren lange nur Künstlern vorbehalten. Jetzt machen alle welche, und zwar ständig. Ob nun mit oder ohne Selfie-Stick, anstatt in die Welt hinaus zu gucken, glotzen alle nur in dieses Ding hier und kreisen um sich selbst. Elektronische Masturbation nannte das mal Karl Lagerfeld. Nun geben Künstler ihre eigene Antwort auf die dauernde Selbstbespiegelung und zeigen in der Ausstellung in der Frankfurter Schirn mit dem Titel Ich, wie man es schaffen kann, inmitten des dauernden Selfie-Wahns sich selbst zu erkennen. Fast ganz ohne Handy. Oliver Feldfort.
Die German-Fleischplatte wird durch das Selfie überhaupt erst fassbar. Manche bekommen das Dauergrinsen fürs Selbstbildnis per Smartphone schon gar nicht mehr aus dem Gesicht. Ein Besuch in Frankfurt ohne die Grinseporträts undenkbar. Lachen und Küssen eben.
Just the smelling and the kiss, yeah.
Aber Selfies können viel mehr sein als nur eine Erinnerung. Im Netz trifft dann oft Narzissmus auf Selbstvermarktung. Da wollen die Künstler in der Frankfurter Schirn etwas anderes. Selbstfindung nennt es Jürgen Klauke, wenn er sich am Flughafen mit einem Gepäckscanner selbst durchleuchtet. Und der Gesichtsausdruck, ja das ganze Gesicht, sind dann auf einmal entbehrlich beim Selbstporträt. Wichtiger kann da die Lieblingshose sein, frisch aus dem 3D-Drucker.
Aber wir haben heute einerseits eine Unmenge an Selbstporträts, wo man einfach sich selbst irgendwo hin verortet und ein Selfie eben macht. Aber vielmehr ist ein Selbstporträt eine Ausdrucksform von einem inneren Ich. Und insofern zeigt diese Ausstellung von uns und von den Künstlern gerade auch eine andere Form des Selbstporträts.
Yun Ahn aus Korea macht Selfies anders. Immer auf einem Hochhaus, selbst aber von der Kamera abgewandt. Sie hat dort oben das Gefühl, das Panorama ist ein Sinnbild für ihr Leben. Vielleicht ist der großartige Blick auf die Stadt meine Zukunft. Wir denken, wir beobachten eine Landschaft, aber in Wirklichkeit ist vor uns nichts, nur Leere. Und auch Florian Meisenberg ist auf der Suche, was ihn eigentlich ausmacht. Auf einem großen Bildschirm erscheint alles, was er sich während der Ausstellungsdauer auf seinem Smartphone anschaut.
Ich bin ja unsichtbar, man sieht nur die Handlungen oder die Aktivitäten von mir online. Und insofern ist es wie so eine Art transparentes Porträt meiner Online-Aktivitäten und aber auch generellen Interessen.
Auch ein Selbstporträt, die gesammelten Kostüme, hinter der sich die Band des Künstlers bei Auftritten förmlich versteckt. Niemand kann mehr sagen, wer da wirklich spielt. Die Ausstellung wird sofort in Selfies weiter verwurstet und verdaut, ins Netz gestellt. Mit und ohne Künstler, Selbstporträts vor Selbstporträts.
Und die perfekte Gelegenheit für ein zumindest außergewöhnliches Selfie hatten heute viele Indonesier. Denn wie oft hat man schon das Glück, eine totale Sonnenfinsternis zu erleben? Über 3 Stunden zog sich das Schauspiel am Himmel hin, auch wenn die totale Verdunkelung der Sonne nur wenige Minuten dauerte und ganze Städte in Dunkelheit hüllte. So, und wir wünschen uns jetzt nicht weniger, sondern natürlich mehr Licht, Claudia Kleinert.
Ja, Karin, das würde ich auch total gerne. Es war auch gerade klasse. Man sah eigentlich die Sonnenfinsternis nur durch die Telefone, also durch die Handys. Kann man morgen genauso machen. Da sieht man dann die Wolken durchs Handy und die Sonne nicht mehr allzu viel, zumindest nicht über der Mitte und dem Osten Deutschlands. Denn da wird die Sonne mehr und mehr verschwinden. Im Westen scheint sie noch längere Zeit. Heute gab es viel Sonne und zwar verbreitet. Morgen kommen aus Osten wieder dichtere Wolken. Deswegen hier für die nächsten Tage mal die Sonnenschein dauern. Morgen im Nordwesten 5 Stunden, 5 Stunden auch am Freitag. Das Wochenende bringt sogar jeweils 9 Stunden Sonne. Im Südwesten sind es morgen 10 Stunden und dann wird es immer weniger. Das Wochenende gerade mal noch 3 Stunden, da werden dort die Wolken auch dichter. Und nach Osten hin, also Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, aber auch Mecklenburg-Vorpommern, da ist es fast keine Sonne die nächsten Tage. Am Sonntag dann immerhin wieder 3 Stunden. Wir liegen zwar unter Hochdruckeinfluss, aber das heißt trotzdem, dass die Luft aus Osten kommt, relativ feucht ist und das bedeutet eben auch viele Wolken. Die kommen in der Nacht schon von Osten her an. In der zweiten Nachthälfte beginnt es dann auch zu regnen. Und da der Boden zum Teil noch gefroren ist, kann das zu gefährlicher Glätte führen. Weiter nach Westen ist es oft sternenklar. Im Süden bildet sich Nebel und die Temperaturen gehen meist zurück auf 0 bis minus 4 Grad, minus 10 Grad in höher gelegenen Tälern. Morgen Vormittag erstmal Sonnenschein, vor allem nach Westen und Süden. Denn im Süden, dort wo sich der Nebel auflöst oder gar keiner entstanden ist, nach Osten in dichte Wolken, die breiten sich am Nachmittag auch etwas weiter aus. Da kann es auch leicht rausregnen, also so ein bisschen Sprüh- oder Nieselregen wird nicht allzu viel sein. Nach Westen hin, also von der Nordsee runter bis in den Schwarzwald, viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen im Dauergrau gerade mal so auf 2 bis 7 Grad, sonst sind es sogar 10 bis 12 Grad am Mittel- und Oberrhein. rein. Der Wind dazu aus östlichen Richtungen ist meist nur schwach. Und die nächsten Tage geht es eigentlich mit vielen dichten Wolken, vor allem nach Osten hin weiter. Dazu auch ein bisschen Regen am Freitag. Im Süden wird es dann am Samstag ab und zu regnen. Temperaturen bleiben bei 4 bis 11 Grad. Also weder was die Sonne angeht, noch die Temperaturen wird es jetzt so richtig frühlingshaft. Aber schlecht wird es auch nicht.
Vielen Dank, Claudia Kleinert. Und hier diskutiert jetzt Sandra Maischberger mit ihren Gästen das Thema Deutschland vor dem Supersonntag Merkels Schicksalswahl. Um 0 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.